Guten Morgen miteinander. Erster Advent. Also, als ich ein Kind war, war das für mich immer der Tag, wo sich mein Puls erhöht hat, weil ich gewusst habe, jetzt kommt es dann endlich, die Weihnacht. Ich habe gewusst, das ist der Anfang vom Schlussspurt. Und da habe ich mich mega drauf gefreut, eben wie ein Kind. Ich weiss nicht, wie es dir, wie es euch geht. Ich habe leider die kindliche Vorfreude verloren auf die Weihnacht. Aber das Lied, das wir jetzt gesungen haben, da sind mir jetzt wirklich fast ein bisschen Tränen gekommen. Freut euch, der Herr ist nah. Und das ist etwas, was ich nicht nur an Weihnachten erleben darf, sondern jetzt hat eigentlich jeder Tag vom Jahr das Potenzial, mein Herz wirklich zu bewegen. Und das kann ein Höhepunkt werden. Advent heisst ja Ankunft. Ankunft, und das meint einerseits die Ankunft von Jesus als Baby auf der Erde, an Weihnachten. Aber es ist auch ein Ausdruck davon, es steht auch für das zweite endgültige Ankommen von Jesus auf dieser Welt. Die Bibel sagt, er kommt ein zweites Mal und dann wird er die Erde für immer verändern, unwiderstehlich. Und Advent kann wirklich eine wichtige Zeit sein für uns. Advent kann auch eine Zeit sein, die einfach so ein bisschen atmosphärisch ist und dann ist sie wieder vorbei. Aber eigentlich die biblische Bedeutung von Advent, das will uns helfen, in uns zu gehen und uns zu korrigieren oder anzupassen oder uns neu zu freuen oder was dann auch dran ist bei uns. Also Advent hat eigentlich mega viel Power, wenn wir sie wirklich richtig angehen, die Zeit. Geistlicher Profit, wenn man dem so sagen will. Nicht nur geistlich, einfach grundsätzlich auch. Und heute, so wie an den kommenden beiden Sündigen, wollen wir uns Advent widmen. Wir wollen drei Aspekte vom Advent beleuchten. Und heute der Aspekt, der König kommt. Vielleicht können wir da die Folie jetzt auch einblenden. Der König kommt. Wir beleuchten sein erstes öffentliches Kommen, wo er auf Jerusalem eingeritten ist. Vielleicht haben wir vorher gedacht, beim Michi Hässig, dachte, was hat jetzt da der Einzug zu tun mit Advent? Das ist eben ja die Ankunft von Jesus als König, ist auch ein Aspekt von Advent. Und das haben wir beleuchtet. Ich möchte jetzt erst ein bisschen mit einnehmen in die Vorgeschichte. Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Es ist so, Jesus war in Bethanien gewesen. Das ist etwa 3 Kilometer entfernt von Jerusalem, also näher. Er hat dort ein feines Festessen genossen mit seinen 3 Freunden, mit dem Lazarus, der Martha und der Maria. Vor 3 Wochen haben wir das auch gehabt. Ich habe dort auch über das predigt. Er hat ja kurz voran sein allergrößtes Wunder da. Das ist ja noch speziell, also kurz vor dem öffentlichen Auftreten, sein grösstes Wunder, indem er den Lazarus aus dem Tod geholt hat. Jetzt, kundige Bibelkenner sagen sie jetzt, ja, Moment, das ist ja nicht so außergewöhnlich für biblische Verhältnisse. Schon im Alten Testament hat es ja Tote, also die verweckt worden sind. Eins ist ja ganz krass, wenn ich mich recht erinnere, haben sie einen Prophet in ein Grab beim Beerdigen haben sie in ein Grab getan und dann ist der an einen Leichnam angekommen und der ist dann lebendig geworden. Das ist auch nicht schlecht, oder? Aber das Spezielle da war, der Lazarus war schon 4 Tage tot. Und das war definitiv einmalig auch in der Geschichte von Israel. Und die Nachricht von der Auferweckung ist wie ein Lauffeuer durchs Land gegangen. Schon vorher hat man ständig von Jesus geredet. Aber das noch mehr, das hat man also in aller Munde. Und jetzt ist es so, das Passafest ist vor der Tür gestanden. Und sind Hunderttausende von Juden sind aus allen Bereichen vom Römischen Reich angepilgert auf Jerusalem. Sind zum Teil schon dort gewesen. Also, es war ein Zeug gewesen. Sie wollten das einwöchige Fest feiern, das Passafest. Und am Auszug von Israel aus Ägypten gedenken. Und dazu war Jesus in aller Munde gewesen, weil der Hohe Rat ihn umbringen wollte. Sie hatten schon länger das Vorhaben gehabt, aber jetzt ist sie öffentlich geworden. Seit dieser Auferweckung vom Lazarus, das hat am fasten Boden ausgeschlagen. Sie hat jetzt geht's nicht. Wir müssen handeln. Und sie haben öffentlich rausgegeben, wer immer Jesus sieht, der muss es ihnen anzeigen, dass sie ihn verhaften können. Also jetzt war nichts mehr mit verdecktem Hass und so. Jetzt war offensichtlich gar nicht mehr gut gewesen. Jetzt war Konflikt offen gewesen. Entsprechend ist viel über den bekannten Rabbi geredet und gerätselt worden. Was denkst du? Geht er recht auf Jerusalem als Fest? was meinst du, was meint das Erbe und diese? Man hat geredet über das, man hat gedacht, ja, und wie begegnet er diesem hohen Rat? Wie widersteht er diesen Leuten? Und dann ist immer näher gekommen, das Fest. Und dann hat man plötzlich gehört, er ist in Bethanien. In Bethanien, das ist ja ganz näher. Und es kam die Meldung, er macht sich auf Jerusalem einzuziehen. Der grosse Wundertäter. Was für ein Showdown, oder? Jetzt gibt es den Showdown. Der zieht jetzt dort ein, was passiert. Und viele Leute, die von ihm gehört haben, das sind ja viele gewesen, die sind ihm ausgezogen, entgegen von Jerusalem auf Bethanien, sind ihm entgegen und haben ihn empfangen. Und es hat einen riesigen Menschenauflauf gegeben auf dem Strössli von Jerusalem auf Bethanien. Da sind so viele Leute gewesen, die da entgegengegangen sind. Und wir steigen jetzt in den Text. Ich lese ab Matthäus 21, Vers 1. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Und wir sehen das Bild, wo vom Ölberg oben aber gemalt worden ist. Das ist von einem Künstler 1847. Also ungefähr so hat es ausgesehen von dort, wo sie jetzt angekommen sind, Jesus und die Jünger. Natürlich haben sie eine andere Aussicht gehabt, sie haben noch viel schönere gehabt, weil der Tempel noch gestanden ist. Aber etwa so hat es dort ausgesehen. Und Bethphage war ein kleiner Ort, etwa 1,5 Kilometer weg von Jerusalem. Und dann heisst es weiter, Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagt er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr einen Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur der Herr braucht sie und man wird sie euch mitgeben. Übrigens, da sehen wir auch, wie bekannt er schon war. Sie müssen sagen, der Herr braucht es. Und die Leute haben gewusst, oh, das ist für Jesus, natürlich. Und es heisst auch in einem anderen Text, dass er sie auch gesagt hat, bedingt sie zurück. Also nur zum Sagen, er hat sie nicht gestohlen. Sie hat das eigene Gebot gebrochen. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja auf einem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids. Gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Wir haben da eine ganz besondere Geschichte. Nur schon, dass Jesus reitet. Also, wann haben wir das schon mal, oder wann gibt es das schon in der Bibel? Es könnte sein, dass er geritten ist, wo seine Eltern, also Maria und Josef, geflüchtet sind aus Bethlehem. Also dort, vielleicht ist er dort geritten. Aber sonst ist er ja, man liest eigentlich nie, dass er geritten ist. Es ist ganz ein besonderer Moment. In Bethphage bereitet er seine Offenbarung vor. Er möchte sich seinem Volk als Messias und König zu erkennen geben. Und viele kommen und sie jubeln. Und sie rufen und sie ehren ihn und sie legen ihre Kleider auf die Strasse und Palmen auf die Strasse. Und das ist ja ein Ausdruck von Sieg und Freude. Sie sind von ihm angezogen. Und die meisten, vielleicht sogar die allermeisten, sind angezogen von ihm, weil sie in ihm einen Wundertäter sehen, einen Problemlöser. Eben Sieg und Freude, ein Vermittler von Sieg und Freude. Er würde ihnen jetzt helfen, in Krankheit, in Unterdrückung durch Träumer, in ihre Nöte, sogar im Tod. Nichts ist ihm zu gross. Oder alle Probleme könnt er ihnen wegnehmen. Wunderbar. Jetzt kommt er, mein Wundertäter. Oh, sei willkommen, mein Problemlöser. Bis willkommen, wir rollen in den roten Teppich aus. Wisst ihr, ich glaube, solche Glück gibt es heute auch noch. Wo so etwas in diese Richtung auch innerlich funktionieren. Vielleicht nennen sich sogar Christen. Man interessiert sich für Jesus, weil man von ihm erhofft, dass er einem hilft. Dass er unser Leben upgradet. Dass er, ja, ein Problemlöser ist. Dort, wo wir nicht haben. Und wie viele fangen erst dann an zu beten, wenn sie krank werden. Oder wie viele suchen Jesus erst dann so richtig fest, wenn sie wirklich gröbere Probleme haben. Wie viele erwarten von Jesus, dass er ihr Leben besser und erfolgreicher macht. Beziehungsproblem löst, sie heilt Jesus, der Problemlöser. Es gibt heute Kirchen, die predigen so zur Hauptsache von Jesus. Man sagt dem das Wohlstandsevangelium. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Das ist in der Theologie ein Begriff. Und es gibt viele Kirchen, also viele, es gibt Kirchen, ich denke es mal, wenn wir alles sagen, es sind doch nicht wenige, die predigen das und das zieht Menschen mega an. Ihr müsst mal schauen, wenn ich jetzt das ganz gut verpacke in der Bibel und würde sagen, hey, und Jesus kann dir helfen, du wirst führst einen Job und du wirst, Jesus heilt dich. Hey, das würde etwas machen mit uns. Vielleicht würden wir dann schon mal ein bisschen hoffentlich auch tiefer gehen. Merke, hey, ist das wirklich wahr? Aber in Amerika, die grösste Kirche, die predigt das Wohlstandsevangelium. 45'000 Besucher jedes Wochenende. Das ist krass, oder? Das zieht Menschen an. Jesus als Problemlöser. Ist er das? Jesus hilft natürlich. Und natürlich löst er Probleme. Aber sein Hauptauftrag ist ein anderer. Aber ich möchte schon sagen, also ich bete Jesus viel für meine Probleme, was mich belastet und bewegt. Und ich hoffe und bete und ringe, dass er auch gewisse Sachen löst. Also das ist ja mega toll. Er macht das auch viel. Aber eben nicht immer. Und ich finde es auch herausfordernd, wenn er es mal nicht macht. Wenn ich vielleicht krank bin oder wenn jemand krank ist und er eben nicht gerade eingreift, das kann mega Spannungen verursachen. Aber mir hilft es, wenn ich mir bewusst mache, Jesus ist nicht als Problemlöser gekommen. Er hat etwas Wichtigeres, hat einen wichtigeren Auftrag als das gehabt. Und Martin Luther hat einmal gesagt, geschieht nicht, was wir wollen, so geschieht etwas Besseres. Das glaube ich. Ist es immer leicht, das zu glauben? Ist es immer leicht, das zu glauben? Wenn es einem gut geht, kann man das Ring sagen, oder? Nein, es ist nicht immer leicht. Es ist manchmal sackschwer, um mal so ein bisschen salopp zu sagen. Sehr schwer manchmal. Aber ich will mich gleich daran festhalten, weil ich es glaube. An diesem Tag ist also Jesus auf Jerusalem eingeritten und mit dem hat er eine biblische Prophezeiung erfüllt, wo bei den gläubigen Juden allgegenwärtig war. Der Prophet Jesaja hat 500 Jahre vor dem Moment hat er das gesagt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Das steht im Sacharja und Jesus hat genau das erfüllt. Für die damalige Gesellschaft ist also ganz klar, da passiert etwas mega Entscheidendes. Entweder einer ist ein Fake, macht einen Fake da, oder? Will etwas kopieren, was nicht ist, oder es ist wahr. Also Jesus kommt als König. Das ist ganz klar. So ist ein König in die Stadt geritten, der in friedlicher Absicht gekommen ist. Jesus ist in friedlicher Absicht gekommen. Eben nicht als kämpferischer König, irgendwie mit einem Heer hinten dran und will jetzt da irgendwie die Stadt erobern, sondern als sanfter, friedlicher König auf dem Eselsfohlen. Nicht mit Gewalt, mit Frieden. Er ist als Friedensfürst gekommen. Und das war seine Message gewesen. Das ist eigentlich das Bild. Das hat das Bild gesagt. Ich komme als König, aber als Friedenskönig. Eigentlich hätte das am hintersten und letzten sollen klar sein, wer das sieht. Weil Jesus hat sich ja auch durch seine Wunden bereits als Messias ausgewiesen aus dem Alten Testament. Und jetzt tut er noch die Prophezeiung vom Sacharja erfüllen, indem er so einreitet. Also die haben gewusst, also jetzt passiert etwas Gewaltiges. Irgendwie haben sie es gemerkt, die einen haben es nicht recht gecheckt, die haben es zu wenig durchdacht, wir werden es dann noch sehen. Die ein paar hat es sicher auch gehabt, was wirklich voll verstanden haben. Aber auf jeden Fall hat die ganze Masse hat gemerkt, etwas Außergewöhnliches passiert und es hat einen Triumphzug gegeben mit mega Menschenmassen, die ihn in die Stadt begleitet haben. Und gerufen haben sie Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen, seit er da kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und Hosanna, das heisst, Herr, hilf doch. Hilf doch. Es war eigentlich ein Hilferuf ursprünglich. Aber wie man sieht, ist es dann auch wie abgewandelt worden in einen Lobruf. Herr, hilf doch. Sie sind der Überzeugung gewesen, jetzt ist es soweit. Jetzt reitet der Rabbi ein und jetzt wird er König werden über Jerusalem und jetzt wird eine neue Zeit anbrechen, eine neue Zeitepoche. Wir werden wieder einen König haben. Wir werden unter dem Schutz von einem König leben können. Sie haben ja, ihr müsst das wissen, sie haben seit 600 Jahren, seit der Eroberung durch Babylonier, haben sie keinen König mehr gehabt. Und sie sind fast die ganze Zeit, einen kurzen Unterbruch hat es mal gegeben, sind so eine Fremdherrschaft gewesen. Und sie haben sich danach gesehnt, wieder einen eigenen König zu haben, ihres Reich, oder? Die grosse König, der David, der Salomo. Und auch nachher hat es noch ein paar grosse Könige gegeben. Dass es wieder kommt, ihre Geschichte mit Gott und ihrem König. Und sie haben das erwartet. Übrigens haben ja die Jünger selber auch die Erwartung gehabt. Darum haben ja die einen Jünger gestritten darum, wer dann kann in dem neuen Reich zur rechten Seite von Jesus sitzen? Also die Erwartung war da. Und im Vers 10 haben wir gelesen, die ganze Stadt war in Aufruhr, als er einzog. Also das ist richtig wie so ein gachert worden. Das ist alles die sind völlig durcheinander gewesen. Hey, was passiert da eigentlich? Darum haben die gefragt, wer ist das? Die haben schon gewusst, wer das ist. Aber was macht der da jetzt genau? Meint er das wirklich so, wie es jetzt aussieht? Das ist wirklich sensationell gewesen. Die Szenerie, da kommt ein König. Ihr Lieben, in dem Moment hat Jesus seinen königlichen Anspruch öffentlich gemacht. In dem Moment hat er nicht mehr so ein Bild, also irgendwas so drumherum geredet, um den heißen Brei, oder man musste es irgendwie deuten, sondern jetzt ist es klar gewesen, was er meint. Er bietet sich seinem Volk als König an. Mein Volk, da bin ich. Ich bin bereit, euer König zu sein, und zwar ein sanftmütiger Friedenskönig. Und was das bedeutet, könnt ihr in den letzten 3 Jahren, wo ich in Israel dient habe, gesehen, wo er nämlich Menschen geheilt hat, wo er ihnen dient hat, wo er Liebe vermittelt hat und Wort Gottes. 6 Tage später, es war dann Karfreitag, und die gleiche Menschenmenge hat geschrien, kreuzige ihn. Und viele Jahre, das wird nicht in meinen Kopf bringen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich innerhalb von 6 Tagen? Zuerst Hosanna, Hosanna, und nachher kreuzig ihn. Es ist wie nicht in meinen Kopf gegangen. Es ist so, inzwischen weiss ich, warum, was da genau passiert ist. Nämlich, wo ihre König verhaftet worden ist, haben sie gemeint, er sei ein falscher Messias. Ein falscher Messias. Sie haben eigentlich erwartet, in Jesus einen nationalen Leiter zu haben, der wieder das Königreich aufrichten würde und Israel zur früheren Größe zurückführen. Und wo er sich einfach so hat festnehmen lassen. Einfach so. Ohne irgendeine Gegenwehr. Da sind ihre grossen Hoffnungen verplatzt in eine Seifenblase. Und dann hat die Stimmung umgeschlagen. Aus Bewunderung ist Wut und Hass geworden. Und dann haben sie ihn wollen am Kreuz gesehen, der falsche Messias. Es hat aber auch Menschen gegeben, Massen, die haben es wirklich echt gemeint, wo sie gerufen haben, Hosanna. Das sind die Menschen, die wirklich geglaubt haben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Also ich weiss nicht, ob der Lazarus, Maria und Martha mitgezogen sind, aber die werden sicher nicht zu denen gehört. Oder? Auch die Jünger natürlich und auch andere. Jesus ist nicht gekommen, um alle unsere Probleme zu lösen oder ein militärischer König zu sein. Er ist gekommen, um unser grösstes Problem zu lösen, das wir haben. Und das grösste Problem zu lösen, das wir haben, das ist das, dass wir durch unsere Lebensschuld nicht vor Gott bestehen können. Gott ist so heilig und vollkommen, dass wir keine Chance haben vor ihm. Wir sind von ihm abgetrennt. Und zwar auf ewig. Wir müssten am Ort der ewigen Verlorenheit leben, nach unserem Tod. Und das ist unser grösstes Problem. Nicht Krankheit, nicht Beziehungsproblem, auch wenn das auch schwer sein kann. Aber Jesus ist gekommen, um uns aus dieser Verlorenheit herauszureissen. Er ist gekommen, um Frieden zu stiften zwischen uns und dem lebendigen Gott. Frieden stiften zwischen uns und Gott. Und Jesus, als er gestorben ist am Kreuz und am dritten Tag auferstanden ist, da hat er einen viel grösseren Sieg errungen, als wenn er in Jerusalem einfach auf dem Thron gesessen wäre und die Juden einen Trümmer vertrieben hat. Er hat nämlich einen Ausweg erkämpft. Einen Ausweg für jede Verfehlung, die wir begehen können. Für alles, was uns von Gott trennt. Für alle Fehler und für alle Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und das betrifft halt jeden Mensch. Und diesen Ausweg will er uns als unverdiente Gnade schenken. Unverdiente Gnade schenken. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gehört, wo irgendwo das wie ein bisschen verbildlicht. Das ist von einem Soldat. Ich weiß leider nicht, in welchem Krieg der war, aber er war in einem Krieg. Und dann hat er Nachricht bekommen, dass seine Frau im Sterben liegt. Und natürlich hat er nur noch eins wollen, zu seiner Frau, so schnell wie möglich. Und hat ein Gesuch gestellt, dass er gehen darf. Und sein Vorgesetzter war ein harter Mann, sie hat ihn nicht gehen lassen. Der Soldat hat dann desertiert, hat sich nicht mehr anders gewusst zu helfen, ist abgehauen. Man hat den gleich dann verwutscht und er ist vor Gericht gekommen. Ist eigentlich vor das Kriegsgericht. Man hat ihn verurteilt und der Richter hat dann das Urteil abgelesen, hat gesagt, sie sind schuldig gesprochen wegen Desertieren. Darauf steht der Tod. Sie werden am nächsten Freitag hingerichtet. Und der Soldat hat das regungslos wie versteinert angehört. Weil er hat genau gewusst, ja, ich habe desertiert. Und ich habe gewusst, darauf steht der Tod. Und dann hat der Richter die Urteilsschrift zusammengefaltet und hat ein anderes Papier aufgemacht und hat seine Begnadigung abgelesen. Und da ist der Soldat zusammengebrochen. Dem sind Tränen runtergelaufen. Er ist fix und fertig emotional. Weil er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Er denkt, das ist jetzt vorbei, es ist fertig. Und jetzt hört er, ich bin begnadigt. Ich habe ein neues Leben. Und das hat ihn für immer geprägt. Und ihr Lieben, das ist ein kleiner Ausdruck von dem, was Jesus uns geschenkt hat. Gnade. Wunderbare Gnade. Und wem schenkt Jesus Gnade? Jesus schenkt dem Gnade, der darum bittet. Er schenkt sie dem Mensch, der mit seiner Lebensschuld vor Jesus kommt und sagt, ich brauche Vergebung. Dem schenkt er Gnade. Ohne, dass man sich das verdienen muss. Gnade kann man sich nicht verdienen. Und wisst ihr, was das heisst? Du hast es nicht verdient. Und ich auch nicht. Wir haben es nicht verdient. Aber er schenkt es aus Liebe. Und das gilt. Und wer das die Gnade im Leben weiss und hat, wisst ihr, was wir machen sollten? Wir sollten jeden Tag für das Danke sagen. Jeden Tag, immer und immer wieder. Die Gnade ist nämlich ewig. Und darum sollten wir darum ringen, einfach möglichst viel zu danken. Aber es hat in dieser Menschenmenge hat es auch Leute gehabt, die haben in Jesus nicht nur einen Retter gesehen, sondern sie haben ihn effektiv als König angenommen, so wie es der Sacharja angezeigt hat. Nämlich als sanftmütiger und demütiger König. Wie er ja auf einem Esel geritten ist, nicht auf einem Schlachtross. Und wisst ihr, genau so ist Jesus heute auch noch König. Das ist ein Bild für uns, das uns hilft, seine Königsherrschaft, die heute besteht, zu verstehen. Jesus will uns nicht unterwerfen, so mit dem gezückten Schwert. Jesus zwingt dich nicht, seine Herrschaft anzunehmen. Er lässt uns die Freiheit. In dieser Phase der Weltgeschichte lässt er uns die Freiheit. Jetzt die Bibel sagt dem ja auch, oder ich weiss gar nicht, was die Bibel ist, ich glaube, das sind mehr Christen gewesen, die Zeit als Gnadenzeit bezeichnet. Aber die Bibel zeigt uns, dass die Gnadenzeit ein Ende wird haben. Dass nämlich ein Tag kommt, wo die Wahlfreiheit nicht mehr besteht. Eines Tages kommt Jesus wieder auf die Erde. Und dann kommt er nicht mehr als Friedensfürst auf einem Esel geritten, sondern dann kommt er in Macht und Herrlichkeit auf einem Schlachtruss mit zücktem Schwert. Sagt die Bibel. Und ich möchte euch mal ein paar Verse vorlesen, wer die Bibel dabei hat oder das Handy, das App drauf kann aufschlagen. Offenbarung 19. Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Dann sah ich den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er Gericht richtet und Krieg führt. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Kopf hat er viele Kronen. Es stand ein Name auf seine Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutete. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war, und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißes, reines Leinen gekleideten Herrscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Er wird sie mit eisernen Stab regieren und er tritt die Weinpresse des schrecklichen Zorns des allmächtigen Gottes. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel stand folgender Titel geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Jesus redet da über das Gericht. Das Gericht über die Menschen, die sich Gott und seinem Plan widersetzen. Dann wird Jesus als König regieren. Und dann werden wir nicht mehr müssen, uns überlegen, soll ich jetzt Jesus als König annehmen oder nicht, sondern dann wird er sich durchsetzen. Und darum ist es viel gescheiter, wenn wir ihn jetzt schon annehmen. Ganz bewusst als König. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo ja heutzutage so in der Postmoderne nicht so einfach ist. Ich meine, da läutet ja am modernen Zeitgenoss alle Alarmglocken. Über sich jemand annehmen, also das will man nicht unbedingt gerade so, einfach. Und ist eigentlich auch richtig, man muss ein bisschen kritisch sein. Aber das widerspricht ja der Freiheit, die man selber möchte haben. Und nicht wenige Christen sind dankbar, dass Jesus sie aus der Verlorenheit rausgerissen hat. Aber Jesus als König über ihrem Leben, der ihnen bestimmen darf, was sie machen sollen, jeden Tag, mit ihren Ferien, mit dem Beruf, mit ihrem Leben, mit dem Heirat, mit allem. Vielleicht doch lieber nicht. Für ein paar Sachen vielleicht schon, aber irgendwo nicht ganz. Sie wollen auch weiterhin lieber ihr eigener Chef sein. Aber wenn wir die Bibel mal anschauen, ein bisschen genauer, sehen wir die Menschen, die sich Gott ganz hergegeben haben, sind die gewesen, die am meisten Freiheit erlebt haben und die am glücklichsten gewesen sind und wo Gott am meisten erlebt haben. Was tut denn Jesus eigentlich? Oder was, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme Jesus wirklich, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen, meine Schuld bekannt und so, und jetzt wollte ich ganz bewusst, Jesus, bist du mein König? Also bestimm du mein Leben. Was würde er dann zuerst machen, Jesus? Was passiert dann? Dann würde er zuerst einmal anfangen, Ordnung zu schaffen in meinem Leben. Er würde nach und nach meine Wertvorstellungen verändern und sich seine Wertvorstellungen anpassen, seine Maßstäbe. Und wisst ihr, diese Maßstäbe von Gott, die fördert ein gesundes und ein sinnvolles Leben. Das fördert unser Leben. Das schränkt nicht ein, sondern es schützt und fördert uns. Warum haben die Christen Mühe, Jesus auf den Thron von ihrem Leben zu lassen? Warum haben die Christen Mühe? Eigentlich müssen wir sagen, gut, offensichtlich sind sie überzeugt, dass sie es besser können als Jesus, Gottes Sohn. Dass sie besser wissen, wie das Leben funktioniert als Gott selber. Und einige meinen, wenn ich das mache, dann muss ich ja ganz sicher jemanden heiraten, der mir nicht gefällt. Oder ich muss irgendwie auf Sibirien, Mission. Nein, ich will nicht auf Sibirien, ich habe immer so kalt, wenn es ein bisschen Winter wird. Oder sie meinen, sie müssen dann irgendwie auch in einem Dösch rumtuckern und müssen irgendwie einen Beruf machen, den sie nicht gerne haben. Und andere haben vielleicht Angst, Gott überfordert mich dann, dann muss ich etwas machen, was ich nicht kann. Überlegen wir mal, was diese Gedanken für Jesus bedeuten. Das ist ja fast eine Beleidigung eigentlich. Was haben wir eigentlich das Gefühl, wer Jesus ist? Ein gefühlsloser Despot, der uns umdirigiert wie irgendein General. Schaut mal, also ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder. Und ich würde mein letztes Hemd geben, wenn es darauf ankommt, ohne zu überlegen, für sie. Was haben Sie das Gefühl, wie fest mehr liebt Jesus dich? Oder wenn jemand aus unserer Familie leidet, dann geht mir das nach. Vor allem, wenn es ernst ist. Oder wenn man merkt, oh, jetzt ist es wirklich ernst, dann kommt sogar der Vater, merkt es dann einmal irgendwann. Und dann versuche ich zu helfen, was irgendwie geht. Das lässt mich nicht kalt. Jesus ist im Blick auf dich noch viel barmherziger. Und Jesus kennt dich. Er weiß ganz genau, wenn es ernst ist. Und wenn du es nicht mehr selber kannst ausdrücken, er kennt das Tiefste innen, wie es dir geht. Und er kennt auch jede Minute von deiner Zukunft. Er weiß, was noch kommt. Er weiß, was du brauchst, was dir vielleicht gar nicht so wichtig ist, was dir wird schaden. Er weiß es. Und du bist immer in seinem Blick. Immer. Du kannst nicht aus seinem Blickfeld rausgehen. Nie. Tag und Nacht nicht. Egal, wo du bist. Er tut alles, um dich vorwärts zu bringen in deinem Leben. Nicht, dass du immer schöner und stärker wirst, sondern dass du das Optimum aus deinem Leben rausholst im Blick auf die göttlichen Maßstäbe. Wieso denken wir können besser ein Leben gestalten und bestimmen als Jesus? Wieso denken wir das? Und ich glaube, viele Christen sind lau, geistlich lau, weil sie sich der Herrschaft von Gott entziehen. Weil sie ihm misstrauen. Wisst ihr, das ist Misstrauen. Ich traue Jesus nicht zu, dass er es gut mit mir meint. Ich traue ihm nicht zu, dass er es, ja, dass ich mich ihm hingeben kann. Das ist eigentlich Misstrauen. Das heisst mit anderen Worten, er verdient mein Vertrauen nicht. Dem kann man nicht ganz trauen. In gewissen Bereichen mindestens. Das heisst eigentlich, ist nicht gerade das Kompliment, wenn man das so austutscht. Aber Jesus lädt uns den freien Willen. Er lädt uns den freien Willen. Er zwingt uns nicht vom Thron runter, aber die Folgen müssen wir selber verantworten. Jesus König sein lassen im Leben, das ist nicht etwas für so die Hardcore-Christen, oder? So Missionare und Pastoren und die Ältesten und irgendwelche, die ganz Besonderen. Das ist A, B, C vom Glauben. Glauben heisst, ich nehme Jesus als Retter und als König an, als Herr. Beides, das gehört zusammen. Eigentlich sollen wir das gar nicht aufteilen. Jesus verdient unser ganzes Vertrauen. Gebt mir ihm uns doch ganz her. Und das ist nicht etwas, was man einmal macht für die nächsten 40 Jahre, sondern das muss man immer wieder neu machen. Und man kann jetzt sich auch gegenseitig helfen dabei. Manchmal hat man ein bisschen Mühe, da kann man sich Mut machen und sagen, komm, setz ganz auf Jesus, wieder neu. Und rufen wir ihm zu, Hosanna, dem Sohn Davids. Wisst ihr, Jesus hat die Möglichkeit, jedes Problem, das wir haben, zu lösen. Und ich glaube, dass er auch nicht wenig Probleme wirklich auch löst. Und vielleicht nicht gerade immer auf den Punkt, gerade jetzt. Aber es hat einmal einer gesagt, Jesus kommt nie zu spät. Er kommt höchstens rechtzeitig. Oder spätestens rechtzeitig. So. Aber das ist manchmal eine Spannung. Aber wenn er unser Problem nicht löst, gar nicht, was ist dann? Dann hat er noch einen besseren Grund, dass er es nicht macht. Aber seine Herrschaft bleibt gut. Manchmal werden wir erst im Himmel verstehen. Definitiv. Da würde ich uns gar keine Illusionen machen. Aber in dieser Menschengruppe, die wir jetzt hier gesehen haben, hat es drei Gruppen gehabt. Die erste Gruppe hat Jesus als Problemlöser gesehen. Die sind schnell enttäuscht worden und haben ihn daraufhin als Kreuz geschrien. Die zweite Gruppe hat ihn Jesus den Retter erkannt. Und die dritte Gruppe hat ihn auch als König angenommen. Als Retter und König. Ich möchte euch fragen, zu welcher von diesen drei Gruppen möchtest du gehören? Und was ist dein nächster Schritt? Das ist immer das Geniale, oder? Man kann einen Schritt machen. Und das kann man heute Morgen. Ich biete euch das nachher auch an. Vielleicht ist bei dir heute dran, Ja zu sagen zu Jesus. Dass du sagst, hey, ich möchte einfach mal ganz bewusst Ja sagen. Wisst ihr, von der Bibel her gibt es eigentlich nicht, dass man im Glauben einwächst. Einfach mal am Anfang dabei sein und irgendwann findet man es noch toll. Sondern das ist wie beim Heiraten. Man wächst nicht ins Heiraten rein, sondern irgendwann einmal hat man sich den Ring am Finger gesteckt, hat mal Ja gesagt. Und vielleicht sagst du, hey, ich mache das heute Morgen mal machen. Und vielleicht geht es dir aber heute so, dass du sagst, hey, ich will mal Jesus bewusst als König an. Ich bin eigentlich schon als Kind Gottes, aber ich merke, es ist irgendwo nicht mehr so alles, so wie es sollte. Und jetzt will ich mal bewusst meinen Thron räumen. Ich sprich das aus im Gebet. Jesus, ich gehe aber, gang du auf den Thron, ich will dir nachfolgen. Vielleicht ist auch das dran bei dir. Aber auf jeden Fall möchte ich uns allen Mut machen. Sag doch jeden Morgen, Jesus, mein guter König, ich bin heute da. Verfüg du über mein Leben. Ich will heute dir dienen. In deiner Kraft. Das ist noch wichtig, oder? In deiner Kraft. Nicht in der eigenen. Vielleicht braucht es Mut. Aber so fließt ein Segen in unser Leben hinein. Ich kann meine Predigt noch beenden. Das letzte Wort, das ich sagen wollte, heisst Amen. Ich bin eigentlich fertig gewesen. Es war wirklich ein gutes Timing. Aber ich würde einfach jetzt noch mit uns ins Gebet gehen. Und ich fände es schön, wenn wir jetzt einfach für die erste Zeit der Stille haben. Wir dürfen wieder absitzen, dürfen auch stehen bleiben, was für euch gut ist. Einfach eine Zeit der Stille haben, einen Moment, wo jedes von euch kann einfach Jesus Antwort geben im Gebet. Einfach nur still für sich selber. Vielleicht eben den nächsten Schritt eigentlich im Gebet ausdrücken. Und ich bete dann noch laut und schließe das dann noch ab. Einfach jedes für sich. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken sagen, dass du dich uns offenbart hast. Dass du ein nahbarer Gott bist, dass du dir gezeigt hast, was für ein König du jetzt bist. Ein sanftmütiger und demütiger. Danke vielmals, dass du uns nachgehst, dass du uns auch in dieser Phase auch Freiheit lässt. Und ja, ich wünsche mir so fest, Herr Jesus, dass wir dich so richtig erkennen könnten. Und dann können wir nämlich gar nicht anders als Ja sagen zu dir. Und du siehst, Herr Jesus, auch wie es manchmal ein bisschen schwierig ist im Alltag, das zu leben, dass dich König sein lassen. Und hilf uns, dass wir immer wieder neu einen Schub bekommen können und das Vertrauen kann wieder da sein und wachsen, dass wir es dir abgeben können. Und können einfach auch ja, unsere Hände aufmachen und uns beschenken lassen von dir. Und auch menschlich gesehen das Risiko eingehen, aber aus seiner Sicht ist es kein Risiko. Wir sind ja beim wunderbaren Gott geborgen. Ich danke dir vielmals für deine Liebe, dass du jedes von uns so fest lieb hast. Amen.